Herzlich willkommen da draußen zu unserer siebten Folge des Steuerfunks, aufgenommen nochmal am Donnerstag, 10. Juli. Veröffentlichungsdatum wird der 28. Juli 2025 sein. Und die wichtigste Frage, Andreas Sprenger, bist du noch da? Das freut mich zu hören. Das ist wunderbar. Wir machen zusammen hier den Podcast. Andreas Sprenger ist Steuerberater aus March bei Freiburg. Mein Name ist Sebastian Doser. Ich bin Finanzbeamter aus Karlsruhe. Und wir haben uns vorgenommen, so einfach zweimal im Monat, alle 14 Tage, immer zum 14. und zum 28. eine Folge im Podcast zu veröffentlichen mit irgendwelchen Themen rund um die Lohnsteuer und die Sozialversicherung, bei denen wir uns einfach denken, die sind für uns interessant, über die wollen wir uns ein bisschen austauschen. Und wir denken uns immer, wenn wir uns darüber austauschen, ist es vielleicht auch für den einen oder anderen in der Verwaltung, in der Lohnsteuerarbeitgeberstelle oder in der Lohnsteueraußenprüfung oder auch in der Lohnbuchhaltung oder beim Steuerberater interessant, da mal zuzuhören. Das Ganze soll keine Rechtsberatung sein, kann es auch gar nicht, weil wir das Ganze in unserer Freizeit aufnehmen und auch gar keinen Anspruch erheben, das hier als Rechtsberater machen zu wollen. Wenn jemand sich rechtlich absichern möchte und sich überlegt, wie ist es denn wirklich absolut richtig, sei in Folge 1 unseres Podcasts ans Herz gelegt. Da haben wir uns über die Anrufungsauskunft nach § 42e beim Betriebsstättenfinanzamt bzw. nach der Auskunft nach 28h SGB IV bei der Krankenkasse unterhalten. Und da kann man rechtlich verbindlich als Arbeitgeber bei der Anrufungsauskunft, aber auch als Arbeitnehmer nachfragen, wie eine lohnsteuerliche bzw. SV-rechtliche Behandlung aus Sicht der Verwaltung zutreffend ist. Und das ist auch beides kostenlos bei den jeweiligen Verwaltungen, weil ja der Arbeitgeber hier Aufgaben des Staates für den Staat übernimmt und dann soll zumindest die Beratung durch den Staat entsprechend kostenlos sein. Und jetzt hoffe ich, ich habe den Disclaimer komplett richtig formuliert.
Ja, war jetzt beeindruckend. Und ich sag noch, wer den Podcast schon ein paar Mal gehört hat, merkt, glaube ich, dass wir für das Thema einfach eine gewisse, also man glaubt nicht, Liebe empfinden. Das macht auch Spaß. Und deswegen, das Ganze ist, wie gesagt, in unserer Freizeit. Und bitte soll sich niemand ärgern. Manchmal sind wir vielleicht ein bisschen frech oder üben auch Kritik, aber wir wissen natürlich, wie viel Mühe auch von alle Seiten dahinter steckt, Verwaltungen, Rechtsprechung, Gesetzgeber. Also bitte nicht ärgern, das tät uns richtig leid. Man kann aber anderer Meinung sein, das ist selbstverständlich, aber also es wäre schade. Also ärgern wollen wir niemand und es ist schon nicht mehr so ein zwangloses Gespräch.
Genau, und wir denken auch immer, es ist halt einfach auch mal interessant, vielleicht die Sicht aus Sicht der Steuerberatung des Arbeitgebers zu hören und auf der anderen Seite auch ein bisschen ab und zu mal die Verwaltung, wie man da eben vielleicht auch, wir sind uns ja nicht immer einer Meinung, meistens Gott sei Dank schon.
Aber
Und
heute nicht, Sebastian. Heute
manchmal.
wahrscheinlich nicht, oder? Betriebsveranstaltungen.
Werden wir mal schauen. Also, du nimmst schon vorneweg. Inhalt wird unter anderem die Betriebsveranstaltung sein. Da wollen wir uns ein bisschen austauschen, was es denn zur Betriebsveranstaltung gibt. Vor allen Dingen das Urteil vom BFH vom 27. März 2024 zur Lohnsteuerpauschalierung. Da bin ich mal gespannt, wie schnell wir uns da einig werden und wo nicht. Wir werden uns auch unterhalten ein bisschen über die wunderbaren GKV-Spitzenverbandsbesprechungen nochmal vom 21. Mai 2025 zur beitragsrechtlichen Beurteilung von Mehrarbeitszuschlägen für Teilzeitbeschäftigte sehe ich. Habe ich das jetzt richtig alles gelesen?
Ja,
Ich
ist
hoffe
gut,
ja.
sehr gut, ja.
Und
Wirklich,
dann
kann
haben wir
Radiosprecher machen, ja.
uns noch überlegt, wir unterhalten uns noch ganz kurz, so als Nachklapp zur Folge 6, über die Essensmärkchen und schauen uns mal an, was ist denn der Unterschied zwischen einer selbstbetriebenen Kantine bzw. einer vom Arbeitgeber bezuschussten Kantine oder vergleichbaren Einrichtungen, wo wir ja gesagt haben, da gilt immer der Sachbezugswert, hin zu dieser Essensmarkengeschichte, die ja auch immer wieder beworben wird, dass der Arbeitgeber hier mit Essensmärkchen oder mit so einer Smartphone-App mit digitalen Essensmärkchen den Arbeitnehmern eine Mahlzeit zur Verfügung stellen kann. Gerade in Zeiten des Homeoffice, denke ich, ist das auch sehr interessant. Und Andreas, du hast jetzt die freie Wahl. Mit welchem Thema fangen wir denn an?
Ach, beitragsrechtliche Beurteilung von Mehrarbeitszuschlägen für Teilzeitbeschäftigte. Also, das kann man verhältnismäßig kurz machen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das Ding dreimal durchgelesen und habe dann gedacht, okay, gut, dass du dabei bist.
Ja, deswegen können wir es ja kurz machen. Also, wir hatten im letzten Podcast gesagt, die Bundesregierung plant tatsächlich, solche Zuschläge für Mehrarbeit steuerfrei, wichtig steuerfrei zu stellen, nicht sozialversicherungsfrei, also das ist inzwischen klar, sondern einfach nur steuerfrei. Also dem an, jemand arbeitet. Sebastian, bei euch sind es, glaube ich, 42 Stunden, oder?
Ja, im Moment
ja,
sind wir
also
bei 41 Stunden, aber ich könnte mir vorstellen, das wird auch vielleicht mal irgendwo auf 42 hochgehen, aber noch nur 41, also bitte bring die
also es
Politik
war
noch dumme
jetzt
Ideen.
toller Schachzug. Also, nehmen wir an, jemand arbeitet, machen wir einfach 40 Stunden und muss jetzt in einer Woche mehr arbeiten und hat dann plötzlich statt 40 44. Da gibt es eben, das kennen die Kolleginnen und Kollegen aus der Steuerberatung wahrscheinlich eher weniger, dann sehen Tarifverträge vor, dass man einen Mehrarbeitszuschlag bekommt, 20%. Der ist jetzt erstmal steuerpflichtig, SV-pflichtig, also keine Besonderheit, aber man will damit eben diese Mehrarbeit in irgendeiner Weise mit einem Zuschlag begünstigen. Und um was es uns jetzt oder um was es jetzt geht, ist eigentlich ganz spannend. Und zwar geklagt hatte ganz wirklich früher schon mal jemand Systemgastronomie und die hatte einen 50% Vertrag und musste also in einer Woche statt 20 Stunden 24 Stunden arbeiten. Und da stand im Tarifvertrag, du kriegst keine Zuschlag für deine 4 Stunden. Also die 4 Stunden kriegt man natürlich vergütet, aber keinen Zuschlag, weil den Zuschlag gibt es erst, wenn man so viel mehr arbeitet als ein Vollzeitbeschäftigter. Also wenn du 44 Stunden arbeitest, dann kriegst du für 4 Stunden den Zuschlag. Aber für die mehr wie 20 Stunden gibt es erstmal nichts. Und Sebastian, da gab es dann zum ersten Mal damals, das war das erste Urteil, so Irritationen, ist es denn rechtmäßig? Und wir hatten es dann, weil wir ja Seminare machen, kam das Thema immer wieder hoch. Und mal so, mal so. Und jetzt war die spannende Frage, da gab es eine Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht, das gesagt hat, nee, so geht's nicht, aber es kam auch wieder Gegenläufiges. Und jetzt hat das Bundesarbeitsgericht dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, wieder so ein Fall, da ging es, glaube ich, um Flugpiloten, ob das denn zulässig ist. Tarifverträge sind ja, sagen wir, sehr, sehr rechtsmächtig, dass jemand, obwohl er mehr Arbeit leistet, erst einen Zuschlag bekommt, wenn er die Vollarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten überschreitet. Und da hat der Europäische Gerichtshof entschieden, das hört sich stark nach Diskriminierung an.
Hätte ich jetzt so aus dem Bauch raus auch gesagt, das wundert einen ja schon. Aber auf der anderen Seite, klar, du kannst ja wahrscheinlich in beide Richtungen die Diskriminierung eigentlich
haben. Ja, ja.
Das eine, ich gehe erst in Teilzeit und dann arbeite ich wieder mehr, um die Zuschläge zu kriegen. Und das andere, ich bin in Teilzeit, der andere ist in Vollzeit, der kriegt den Zuschlag, ich kriege ihn nicht. Obwohl wir beide jetzt verpflichtet sind, plötzlich länger zu arbeiten, wie es ursprünglich vereinbart war.
Ja, also ist spannend, für was wird denn jetzt gezahlt, weil man völlig nach 40 Stunden mehr, also nach 40 Stunden mehr Arbeit ist vielleicht anstrengender wie nach 20 Stunden. Aber es hat der EuGH alles nicht gelten lassen. Er hat gesagt, so kann man das nicht sehen. Kein Mensch weiß, was der 20-Stunden-Flugpilot sonst noch auf der Backe hat. Und jedenfalls hat er gesagt, das hört sich stark nach Diskriminierung an. Und das Bundesarbeitsgericht hat dann auch entschieden, in dem vorliegenden Fall, ja, das ist tatsächlich eine Diskriminierung und Sie wissen, das Teilzeit- und Befristungsgesetz sagt ausdrücklich, ich darf Teilzeitkräfte nicht benachteiligen. Und jetzt bin ich ja juristischer Laie, weiß nicht, wie es dir ging, Sebastian, und habe gedacht, okay. Dann kamen aber die Arbeitsrechtler, Dr. Rambach und so weiter, die haben dann gesagt, naja, so einfach hat das nicht formuliert. Das Bundesarbeitsgericht hat nicht gesagt, das ist immer rechtswidrig. Ja. Es kommt drauf an, eine Ungleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigten kann, so das Bundesarbeitsgericht, sachlich gerechtfertigt sein, wenn sich ihr Grund aus dem Verhältnis und Leistungszweck und Umfang der Teilzeitarbeit herleiten lässt. So, und da hat man schon bei der Reaktion der Arbeitsrechtler gemerkt, Arbeitsrechtlerinnen, und Andreas hat gedacht, richtig verstanden, habe ich es jetzt nicht, also es ist offenbar schwierig, aber es gibt schon zulässige Sündenfälle.
Ja, wobei
und jetzt
ich
kommt
an der Stelle echt schon gedacht habe, wenn man das dann liest, dabei muss der sachliche Grund nicht ausdrücklich genannt sein, sondern kann im Wege
ja,
der
ja.
Auslegung. Da habe ich gedacht, dann muss man
ja, also,
doch mal ein paar Köpfe aufschneiden, um reinzugucken.
So ist es, ne? Aber was ist denn meine Angst? Phantomlohn. Also ich glaube, ich träume noch im Altersheim von Phantomlohn.
Klar.
Sozialversicherung, warum? Die
Ja.
Sozialversicherung sagt jetzt, und da muss man einfach auch mal der Fairness halber sagen, das ist ja ihre Aufgabe, Schutz der Arbeitnehmer, Schutz des SV-Volumens und sagt, naja, also Sozialversicherungsbeiträge, von denen er später mal Rente oder Krankengeld abhängt, werden nicht aus dem berechnet, was ihr tatsächlich bezahlt, sondern aus dem, was ihr als laufender Arbeitslohn schuldet. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wir haben in der Praxis immer wieder Fälle, wo Teilzeitbeschäftigte einfach irgendwas nicht bekommen. Und für die Beratungspraxis bitte dran denken, wer ist Teilzeitbeschäftigter? Minijob. Wenn ich natürlich in der 556-Euro-Grenze hänge, dann kann schon mal sein, naja, schaffen Sie bitte nur 3 Stunden, aber es kriegt keinen Zuschlag. Und das war immer die Angst. Ich habe einen Teilzeitbeschäftigten, der arbeitet mehr. Vollzeitbeschäftigte bekommen aber einen Zuschlag, wenn sie mehr arbeiten. Der Teilzeitbeschäftigte nicht. Kommt jetzt die Sozialversicherung. Und tatsächlich hat die Sozialversicherung sich da ganz schön ein bisschen an der BAG-Rechtsprechung orientiert und hat dann mal mit einem Rundschreiben vom 20.11.2019 gesagt, naja, also das ist immer eine Diskriminierung und Phantomlohn. Dann hat man mit der Besprechung vom 18.03.2020 schon gesagt, naja, es kommt ein bisschen drauf an. Und jetzt haben wir am 21.05.2025, also ein Besprechungsergebnis der Sozialversicherungsverbände, der Spitzenverbände. Und wenn man das liest, man liest und liest und liest und letztendlich heißt es, die Sozialversicherung kann das derzeit nicht aufgreifen. Das ist uns wichtig. Und zwar deswegen, ich lese Ihnen mal vor, da sich aus dieser Rechtsprechung abzeichnenden Anforderungen an die arbeitsrechtliche Prüfung von Ansprüchen auf Mehrarbeitszuschläge für Teilzeitbeschäftigte, also ich habe den Anspruch drauf, ja oder nein, oder ist das eine Diskriminierung, wenn sie es nicht bekomme? Und jetzt erfordern eine arbeitsrechtliche Expertise, die bei den Arbeitsgerichten und eben nicht bei den Sozialversicherungsträgern liegt. Und das heißt übersetzt, und es steht auch so letztendlich als Summarum so drin, es wird keine Beitragsforderung aufgrund möglicher Ansprüche auf diese Mehrarbeitszuschläge geben. Es sei denn, dieser betreffende Sachverhalt ist arbeitsgerichtlich geklärt, also man hat beim Arbeitsgericht verloren, dann haben wir Phantom oder dann haben wir die Lohnproblematik. Oder steht es so kryptisch drin, deren Beurteilung aus der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung rechtssicher abgeleitet werden kann. Und jetzt kommt der Praktiker und ich muss einfach mal sagen, viele unserer SV-Prüferinnen und Prüfer sind absolut fair und anständig. Also ich kann mich nicht beklagen. Aber falls Sie in der Prüfungspraxis trotzdem jemand hätten, der von der SV-Prüfung hier das Thema aufgreift und sagt, die Teilzeitkräfte hätten Anspruch auf eine Mehrarbeitsvergütung, weil man es den Vollzeitkräften arbeitet, da würde sie sich bitte unbedingt wehren und sage, also dieses Besprechungsergebnis sagt, das ist tatsächlich für die SV jetzt erstmal zu schwer, da brauchen wir arbeitsrechtliche Expertise.
Aber spannendes Thema. Also, wie gesagt, ich denke immer nur, das ist so, du hast ja richtig gesagt, mit dem Phantomlohn hinten dran, das ist halt ein Riesenthema, ja, wo man einfach so
Ja, für
klar
uns wäre es
sein
eine
muss.
Katastrophe gewesen, ne?
Ja.
Wenn, und ich glaube, dass diese Zuschläge für Überstunden natürlich jetzt reif bekomme, wenn die Bundesregierung ihr Angebot wahrmacht und
Ja,
sagt, die
klar.
sind dann steuerfrei, da wird man natürlich schon,
Natürlich. Vor allen Dingen,
und die hat,
weil es ja auch noch ein Tarifvertrag gebunden ist unter Umständen. Also wir haben ja
ja.
die Idee im Koalitionsvertrag ab 34 Stunde bei Tarifverträgen und ab der 40. bei nicht tarifgebundenen
Ja.
Arbeitgebern. Das wird in den Tarifverträgen drinstehen. Und es steht ja ausdrücklich in dieser BAG-Urteil drin, dass eben die reine Aufnahme in Tarifvertrag kein solcher Umstand ist, der es rechtfertigt. Das heißt, du musst ja
Genau.
trotzdem weitere Ungleichbehandlungsumstände finden. Und wenn du die nicht hättest, dann wäre das Risiko natürlich immens gewesen. Da ist die Entscheidung der Sozialversicherung absolut pragmatisch und sinnvoll.
Genau, und die Bundesregierung wollte es wirklich erst ab Vollzeit, also überschreitend der Vollzeit, Gewähre. Macht es natürlich jetzt gerade noch spannender. Einerseits Diskriminierung von Teilzeitkräften, andererseits sagt der Gesetzgeber, nur ab Vollzeit gibt es einen steuerfreien Überstundezuschlag. Also da ist immer spannend. Aber für Sie jedenfalls die Botschaft übersetzt, wir haben jetzt gerade da keine Phantomlohndiskussion und trotzdem vielleicht für die Mandanteberatung, ich würde sagen, wenn es Zuschläge gibt für Mehrarbeit, dann macht's doch bitte für alle. Also das weiß ich nicht, das wäre mir jetzt lieber. Und dann muss man beim Minijob sagen, da lassen wir einfach keine Mehrarbeit zu in dem Sinn. Da gibt es ein festes Stundenkontingent, ein bisschen gleitendes Arbeitszeitkonto. Aber ich würde es jetzt besser finden, wenn man in der Beratungspraxis sagt, wenn es solche Zuschläge gibt, kriege ich sie alle.
Finde ich eine gute Idee.
Genau,
gut.
Das war das.
Schön. Dann wollen wir übergehen zur Mahlzeit, zu der Mahlzeitengeschichte mit den Essensmarken. Und
genau.
Dann
Sebastian, ich gebe dir jetzt einfach, ich sag dir jetzt, du bist mein Arbeitnehmer und ich sag dir, wenn du essen gehst, dann gebe ich dir zu jedem Essen einen Zuschuss von 7,50.
Oh, jetzt macht das aber richtig schwer. Okay, dann ist gut. Okay, wir haben ja in der Lohnstatistik.
Also du musst essen gehen, Sebastian. Du musst essen gehen. Du musst 7,50 ausgeben. Aber wenn du essen gehst und mir das nachweisest, ja, dann kriegst du 7,50.
Das passt ja gut, weil wir haben ja schön drinstehen. 4,40 Euro Sachbezugswert für 2025. Und wenn es 3,10 Euro über den Sachbezugswert ist, dann ist die Mahlzeitengestellung auch in dem Fall durch den Arbeitgeber, diese 7,50 Euro, die ich da Essenszuschuss bekomme, mit dem Sachbezugswert von 4,40
Euro. Nee, Sebastian, ich gebe dir
zu
doch 7,50 Zuschuss. Du kannst mir doch jetzt erklären, dass 7,50 4,40 sind.
Doch, ich erkläre dir das. Ja? Das ist das Schöne, was ich habe ja letztes Mal schon gesagt beim letzten Podcast, das wird hier überall bei uns plakatiert, 3,10 Euro steuerfrei. Und es ist tatsächlich so, man macht da einen Bewertungsabschlag, Richtlinie 8.1 Absatz 7 Nummer 4. Da haben wir diesen wunderbaren Punkt, dass wir eben nicht den Zuschuss, den du mir zahlst, die 7,50 Euro bewerten, sondern eben die Mahlzeit. Die bewerten wir mit dem Sachbezugswert, soweit eben der Zuschuss nicht mehr als diese 3,10 Euro über dem Sachbezugswert liegt.
Okay, also Sebastian, jetzt machen wir weiter. Also,
sortier es mal.
Du gehst jetzt her und sagst, in Karlsruhe gibt es irgendwie eine super Wirtschaft. Da gibt es ein schönes Abo-Essen mittags. 12 Euro, da gehe ich hin und zahle 12 Euro. Okay, und ich gebe dir 7,50. So, und jetzt müssen wir mal rechnen. 12 plus 7,50, 4,50.
Ja.
Jetzt zahlst du aber 4,50 selber, oder? Also
genau, ich zahle 4,50 Euro an der Kasse in der Gastwirtschaft, gebe dazu noch diesen Gutschein.
Nee,
Ich zahle erst die 12,50 Euro.
Du zahlst die 12,50 Euro und deine Frau sagt abends, also ich kenne dem Herrn Lohse, seine Frau, und sie ist total entzückend. Die würde das nie sagen, aber sagt, die Frau sagt, also machen wir jetzt abstrakt, hey, wieso gehst du denn jetzt essen? Ja, ich krieg 7,50 Zuschuss, sagt deine Frau. Ja. Oder sagt die Frau oder der Mann, also der Partner, mach es wirklich neutral. Ja, aber 4,50 musst du doch immer selber bezahlen.
Also wenn wir von 12 Euro ausgehen, 12 Euro fürs Essen gezahlt, 7,50 Euro gibt mir der Arbeitgeber, dann zahle ich die 4,50 Euro in der letztlich ja selber. Und der Arbeitgeber versteuert die 4,40 Euro Sachbezugswert von den 7,50 Euro Zuschuss.
Und ja, und dann, dass die 4,50, genau,
dass die 4,50 selber. Auf die nächste Idee kommen und überlegen, sind die 4,50 Euro jetzt eine Zuzahlung, die dann wieder den Sachbezugswert von 4,40 Euro mindern, dann müsste man gar nichts versteuern.
Ha! So, und jetzt haben wir mal, Sebastian, also das haben wir erstens, alle, die Joggerware sagen jetzt, hä?
Genau.
Aber wirklich,
jetzt so, sind wir jetzt, alle verwirrt.
Jetzt genau, aber es ist echt verblüffend. Also wenn der Arbeitgeber vertraglich sagt, ich gewähre einen Zuschuss von 7,5, also von einem Zuschuss, der nicht mehr wie 3,10 Euro über dem Sachbezugswert liegt, also dieser 7,50, ja, dann gilt es im Grunde genommen, er gewährt eine arbeitstägliche Mahlzeit und die hat sowieso nur einen Wert von 4,50.
Genau.
So. 4,40. 4,40,
ja,
sorry.
Genau.
Und jetzt denken Sie immer bitte dran, das, was wir unsere nette Teilnehmer aus dem Fachschul Lohn und Gehalt immer beigebracht haben. Sie denken bitte an die Zuzahlung. Wenn ich für eine Mahlzeit im Wert von 4,40 4,50 Eigenanteil bezahlen muss, dann ist mein Sachbezugswert voll ausfinanziert und dann ist gar nichts zu versteuern. Und das sind im Grunde genommen diese elektronische Essensmarke, die solche große Dienstleister anbieten, Sebastian, ne? Das ist
Genau.
nichts weiter dahinter, ne?
Ja, also man hat im Prinzip drei Geschichten. Wir haben jetzt den Einstieg gemacht. Du hast gesagt, geh mal essen arbeitsrechtlich, bring mir die Quittung, ich gebe dir den Zuschuss. Dann haben wir die Mahlzeitengewährung bis zu diesen 7,50 €. Wenn ich da also nicht die 3,10 € über dem Sachbezugswert von 4,40 €, also die 7,50 € kann ich als Zuschuss maximal geben, versteuere dann den Sachbezugswert mit 4,40 €. Habe ich noch eine Zuzahlung, darf ich die wieder von den 4,40 € abziehen und es mindert mir den Sachbezugswert weiter. Alternative, früher war es halt die sogenannte Essensmarke. Mein
Genau.
Arbeitgeber gibt mir ein Essensmärkchen. Das Essensmärkchen ist wäre aktuell maximal die 7,50 €, also 3,10 € über Sachbezugswert. Ich gehe damit in die Gastwirtschaft, gebe das Ganze ab. Diese 7,50 € werden dann von dem Wert des Essens, was ich gerade zu bezahlen habe, abgezogen. Ich zahle nur die Differenz. Versteuerter Arbeitgeber die 4,40 €. Wenn ich noch eine Zuzahlung dazu leisten muss, ziehe mal die Zuzahlung von den 4,40 € wieder ab. Und der Arbeitgeber muss nur den Differenzbetrag versteuern. Die 3,10 € bleiben aber, ich bitte aber immer zu sagen, in Anführungszeichen dann steuerfrei. In Wahrheit ist es halt keine echte Steuerfreiheit, sondern es ist ein Bewertungsabschlag. Man sagt, diese
Genau.
3,10 € bewerten wir einfach nicht, sondern wir bewerten eben diese 3,10 € mehr wie den Sachbezugswert einfach nicht und lassen die außen vor. Und das hat man
Und
dann
es
eben
gibt
auf diese modernen Möglichkeiten der Smartphone-App umgestellt,
genau.
dass ich eben sagen kann, okay, ich hole mir was zu essen im Supermarkt, scanne den Beleg per Smartphone-App ein. Und dann kriege ich eben vom Arbeitgeber diese 7,50 € hier entsprechend wieder gutgeschrieben. Der Arbeitgeber versteuert die 4,40 € Sachbezugswert. Und da
Aber wenn man
aber,
jetzt, wenn man jetzt nur für 6 € essen geht, also nehmen wir an jetzt nur Currywurst mit Pommes,
ja,
dann
dann
darf man aber
verfällt.
als Arbeitgeber auch nur 6 € Zuschuss geben, ne?
Richtig, genau. Dann verfällt der Restwert. Ich kann da nicht
Genau.
7,50 € geben als Arbeitgeber, sondern dann eben nur den maximalen Wert der Mahlzeit. Man darf auch keine Mahlzeiten auf Vorrat kaufen. Mein Beispiel ist da immer, du gehst im Supermarkt am Montag, weil du 5 Tage im Homeoffice bist, kaufst 5 Pizzen. Dann darf der Arbeitgeber eben nur für die Mahlzeit am Montag für die Pizza die maximal 7,50 € Zuschuss geben. Die anderen, die auf Vorrat gekauft sind, nicht. Ich müsste also jeden Tag in den Supermarkt gehen und mir eine Pizza kaufen. Dann wären die 7,50 € jeden Tag wert. Auf
Und wer
Vorrat eine
jetzt von Ihnen,
Mahlzeit geht nicht.
genau, und wer von Ihnen sagt, dann muss ich wissen, was der Arbeitnehmer, ob er über den 7,50 liegt, wegen dem Zuschuss oder drunter, oder muss ich nur wissen, was er zuzahlt, das ist ja alles kompliziert, dann reicht mir der Mitarbeiter am Monatsende 16 Zettel rein, den muss ich ausrechnen, und das geht eben elektronisch, das ist das Angebot von diesen Programmen, die, weiß ich was, solche Essensmarke anbiete, und ich sage dann, komm, fotografier es doch ab, diesen Beleg. Und dann über so eine App wird eine CSV-Datei erstellt. Da sehe ich dann als Arbeitgeber, okay, war teurer wie 7,50, also kriegt er den Zuschuss von 7,50. Hat sogar noch was zugezahlt. Ich ziehe vom Sachbezugswert 4,40 die Zuzahlung ab. Und dann kann ich ja schauen, wenn ich jetzt nur 2 € aufgezahlt habe, dann muss ich halt 4,40 minus 2 €, dann muss ich noch 2,40 pauschal versteuern. Und das macht diese App. Und aus meiner Sicht, bitte dran denke, das ist natürlich totale süße Gimmick, also das kommt bei der Arbeitnehmer gut an. Es macht immer Spaß, das Essen zu fotografieren und danach die Rechnung. Aber es ist eben nicht ganz so einfach, weil die Programme doch nicht erkennen, wenn damit Schindluder getrieben wird. Und zum Zweiten ist natürlich auch kostenpflichtig, kostet recht ordentlich Gebühren. Aber das sind diese elektronische Essensmarke.
Genau, also man muss halt einfach vom Hintergrund, das ist dann aus Verwaltungssicht immer wichtig, es muss halt alles sauber dokumentiert sein. Es muss eben klar sein, diese arbeitstägliche Essensgestellung, dass es halt wirklich arbeitstäglich nur ein Beleg ist, ist auch bei der Papieressensmarke so. Der Anbieter muss eben garantieren, dass jeden Tag nur eine Essensmarke eingelöst werden kann, je Arbeitnehmer, dass ich also nicht fünfe sammeln kann und gehe dann eben einmal groß am Sonntag mit der Family essen. Das funktioniert nicht, sondern es muss eben sichergestellt sein, ich kann immer nur jeden Tag eine dieser Marken einlösen. Bei der Smartphone-App muss eben dokumentiert sein, dass jeden Tag dieser Beleg da ist. Dann gibt es Vereinfachungsregelungen. Das ist vielleicht was, was jeder so ein bisschen gehört hat. Man kann doch 15 Essensmarken immer geben. Das gilt aber wieder nur für Arbeitnehmer, die maximal 3 Auswärtstage haben. Und man muss dann eben gucken, diese Essensmarken und auch die Smartphones-Apps sind natürlich gleichberechtigt. Da kann ich natürlich essen, wenn ich im Homeoffice bin und natürlich essen, wenn ich in der Firma bin. Ich darf aber trotzdem eben nicht über diese 3 Auswärtstage im Monat im Durchschnitt kommen. Und dann gelten diese 15, die da immer in den Köpfen rumspuken. Wenn man eine andere Art von Arbeit hat, dann muss man eben immer entsprechende Einzelaufzeichnungen machen, müssen die Programme auch entsprechend machen. Und dann kann man eben nur gucken, wie weit sind die Erleichterungen, wenn man über die Smartphone-Apps geht, müssen die auch die Belege weitergeben oder reicht es eben, die digitalen Belege weiterzugeben? Das Ganze muss dann aber auch in der Lohnbuchhaltung beim Arbeitgeber entsprechend abgespeichert werden, muss für den Lohnsteueraußenprüfer, die Lohnsteueraußenprüferin nachprüfbar vorhanden sein beim Arbeitgeber. Also es reicht nicht, wenn man dann sagt, na, das haben wir bei dem Anbieter sowieso liegen, sondern man muss eben gucken, dass man wenigstens am Jahresende immer die Daten rüberspielt bei sich in die Buchhaltung oder sie bei sich halt zumindest speichert, damit es den Prüfer einsehen kann.
Also spricht manches für diese modernen Modelle, aber gewisse Zurückhaltung ist auch okay. Aber mir wollte eigentlich erklären, dass diese rätselhafte 3.10, also stand natürlich deswegen interessant in der Lohnabrechnung, wenn jetzt Andreas Sprenger wirklich 15 Mal esse war als Arbeitnehmer und jedes Mal die 57 voll ausgegeben hat, dann steht da wirklich drin, Essenserstattung. 112,50 Euro.
Ich war jetzt auch
Und
gerade am Rechnen und gedacht,
ja,
wo landet
genau.
man denn 112,50? Ja,
Und so wäre natürlich auch diese Dienstleister, die sind natürlich, das ist doch toll, 112,50 Euro steuerfrei, aber es ist eben nicht ganz richtig. Die 112,50 sind nur dann steuerfrei, wenn die Zuzahlung jeweils der Sachbezugswert erreicht oder
genau.
überschreitet. Ansonsten muss man es pauschal versteuern, ist auch okay. Und bitte keine reine pauschale Lösung. Jeder, also es muss eine Mahlzeitengewährung dahinter stehen, weil jetzt hat mir schon neulich jemand gesagt, ich zahle jeden Monat 15 mal für 40 aus und die zahle mal, tun wir mit 25% pauschal versteuern. Das ist doch super, Herr Sprenger.
Ja,
Und da musste ich sagen, nee, so einfach ist es nicht. Es muss dahinter stehen, eine Mahlzeit.
und also tatsächlich, das muss halt auch nachprüfbar sein, weil das ist tatsächlich das, was ich so ein bisschen immer wieder mitbekomme. Dann sind die Unterlagen nicht vorrätig und dann kann ich als Arbeitgeber nicht nachweisen, dass es eine Mahlzeitengestellung war und dann fliegt das Ganze einem um die Ohren, weil dann wird halt aus pauschal versteuertem Arbeitslohn 112,50 Euro hast du gerade gesagt, wovon ich dann die 66 Euro pauschal versteuern konnte und nur den Rest konnte ich so gewähren, in Anführungszeichen steuerfrei, wir wissen, das ist ein Bewertungsabschlag. Dann wird aus diesen 112,50 Euro plötzlich Geldlohn, der vollsteuerpflichtig ist. Und
Und
das
ist
kostet
verpflichtet dann.
natürlich, genau, und dann der Wegfall der Pauschalierung führt natürlich dann auch zur Beitragspflicht in der Sozialversicherung, dann wird es halt je nach
Richtig
Anzahl der
teuer.
Arbeitnehmer und Prüfungszeitraum richtig teuer. Also daher auch da das Ganze richtig machen und im Zweifel auch das Modell, was man wählt, im Vorfeld im Zweifel Anrufungsauskunft vorher abklären und abstimmen, bevor es einem um die Ohren fliegt. Also insofern finde ich, spannendes Thema im Steuerrecht ist auch so ein Thema, was immer wieder aufkommt, dann wieder ein bisschen in der Versenkung verschwindet. Und es ist halt ein Thema, wo ich als Arbeitgeber denke, ich muss immer hinterher sein, auch dann und schauen, dass ich das immer wieder, ja, nachgucke, ob der Anbieter noch die Unterlagen entsprechend zur Verfügung stellt. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn solche Modelle dann über Jahre laufen, dann reißt da vielleicht auch das eine oder andere ein, ohne dass das wirklich boshaft gemeint ist. Aber es wird halt einfach vergessen, die Datei rüberzuspielen, die Datei abzuspeichern. Oder es passiert irgendwie, dass die Datei verloren geht und nachher kommt die Prüfung und dann hat man einen Haufen Ärger. Und den könnte man vermeiden, wenn man da eben den Prozess richtig auflegt. Gut. Ich
So,
glaube,
jetzt.
jetzt haben wir die Joggerinnen und Jogger genug ins Straucheln gebracht. Gehen wir doch über zu einem Thema, das uns alle irgendwo betrifft. Wir laufen ja jetzt auf die Weihnachtsfeiern zu. Es ist jetzt schon wieder am kühler werden dann bald und dann muss man in die Weihnachtsfeierplanung einsteigen. Also reden wir doch mal über die Betriebsveranstalter. Und wenn wir über die Betriebsveranstaltung reden, Dann ist ja
Also
klar.
mache ein Beispiel, oder? Wir machen einfach ein Beispiel, ganz
Mache,
einfaches. Kanzlei
fang an.
Sprenger, wir haben unterschiedliche Mitarbeiter, also wir sind ja zwei Steuerberater, Andrea und ich. Wir haben ganz unterschiedliche Mitarbeiter, wirklich auch von der Art her. Und man überlegt, was man denn jetzt mal als Fest mache, also als wirklich für das Team. Und da kam man auf die Idee, wir sind in einem großen Freizeitpark, der sich hier im Südbaden befindet. Und zu unserer großen Erstaune, wirklich waren alle dafür. Die Stille, die Laute, die, also alle. Also wir haben wirklich entzückende Mitarbeiter, muss ich sagen. Ohne die täte es nicht gehen, aber wir haben auch, wie gesagt, auch ganz Stille. Aber alle waren dafür. Und dann sind wir also in diesen Freizeitpark gegangen. Und Sebastian, Betriebsveranstaltungen sind definiert als auf betrieblicher Ebene, es muss gesellig sein, ne? So ist der
Genau,
Paragraph 19
richtig.
Absatz 1a. Und ich habe dann gesagt, es gibt als morgens erstmal Kaffee. Schon wegen mir, ich bin ja kaffeesüchtig. Dann gehen wir gemeinsam Mittagessen, dass nicht jeder nur Bähnle fährt und vor sich hin düdelt, sondern dass man was Gemeinsames habe. Und
Genau.
glaubt, damit wärst du mit mir zufrieden, oder?
Richtig, ich wäre mit dir zufrieden, weil also wichtig ist tatsächlich, und da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, diese Geselligkeit ist für uns ganz entscheidend für die Betriebsveranstaltung. Es muss eben eine Geselligkeit sein. Es reicht also nicht, wenn ich einfach ein paar Kinokarten kaufe und sage, Leute, wir gehen ins Kino, ihr habt eure Karten, guckt mal, wie ihr da hinkommt. Wir gucken uns zusammen den Film an und danach laufen wir wieder auseinander. Das würde für die Geselligkeit der Finanzverwaltung nicht reichen, sondern ich glaube, du hattest doch mal den Spruch mit den drei Ts geprägt. Es muss einfach ein
Trinken,
bisschen drüber
Tratschen, Tätschen.
hinausgehen. Genau,
Das darf aber niemand sagen heute.
ich wollte gerade sagen, das mit dem Tätschen war doch, da muss man heutzutage vorher um Erlaubnis
Nee,
fragen. Mit dem Trinken
das
und dem
darf, das
Tratschen
ist
ist es
einfach.
heute auch nicht mehr so. Aber diese Geschichte ist
Genau.
einfach, es muss mehr sein als nur eben eine Einladung zu einem Event, sondern es würde also auch nicht reichen, einfach wir gehen zusammen ins Konzert, sondern es muss noch eine Geselligkeit dabei sein. Gehen wir vorher zusammen essen, dann ist die Geselligkeit gewahrt. Und ja, man kann ja aus den drei Ts dann trinken, tratschen und tanzen machen. Auch das würde uns genügen. Aber das
So,
ist
da habe
eben
ich
für uns
natürlich
ganz
alles
entscheidend.
spendiert. Ich habe dann alles
Genau.
spendiert.
Damit ist
Auch
natürlich klar,
die.
das ist die zweite Voraussetzung, der Arbeitgeber muss zahlen. Es muss eine betriebliche
Genau.
Veranstaltung sein
Ja,
mit diesem
genau.
geselligen Charakter. Und wir fordern dann ja noch, dass mehr als 50% der Teilnehmenden gute Teilnehmer sind und nicht böse Teilnehmer. Weil wir unterscheiden ja auch da bei der Betriebsveranstaltung sehr streng in gute und böse Teilnehmer. Gute Teilnehmer sind die eigenen Arbeitnehmer, die Personen, die zusammen mit den eigenen Arbeitnehmern kommen, also Lebenspartner, Ehegatten, Kinder, Leiharbeitnehmer und deren Partner und Kinder und auch konzernverbundene Mitarbeiter und deren Angehörige sind gute Arbeitnehmer, die müssen mehr als 50% stellen. Böse Teilnehmer im Sinne der Betriebsveranstaltung, die also eine Betriebsveranstaltung gefährden, sind eben Geschäftskunden, wenn die Presse eingeladen ist, wenn Dritte eingeladen wären, die nicht mit den Arbeitnehmern in Zusammenhang stehen. Und diese Personengruppe muss halt weniger als 50% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausmachen.
Genau, bei uns war es dann okay und ich habe also
Gehe ich
dann
von aus, dass du
gezahlt.
nicht so viele Fremde dabei hast,
Nee, ich
sondern
hatte
dass du
wirklich, waren
nur
wirklich bei uns waren es
den
wirklich
Betrieb
nur
dabei hast.
die
Genau.
Kanzleiinhaber und die Arbeitnehmer und ich habe dann die Parkgebühr bezahlt und das Mittagessen, Kaffee, zwei Bilder, wo man uns sieht, wie man so irgendwelche Bähnle runterrutsche. Und mittags hatte ich dann echt nochmal Durst auf einen Kaffee und habe gesagt, spendier noch was, habe ich auch bezahlt. Und dann habe ich die Rechnungen in meiner Kanzlei aufaddiert und habe dann den Gesamtbetrag gehabt durch die Zahl der Teilnehmer geteilt und kam, was mich natürlich unglaublich gefreut hat, auf 112,20 € pro Teilnehmer. So,
Ja,
Sebastian,
genau, und jetzt ist
gewährst
das.
du mir die Steuerfreiheit von 110 €?
Ja, die 110 Euro kriegst du ja. In dem Fall, du hast ja nur eine Veranstaltung im Jahr gemacht und wir haben
Genau.
im Gesetz drinstehen, wenn die Veranstaltung allen Arbeitnehmern im Betrieb offen steht oder zumindest einer ganzen Abteilung, wobei eine Abteilung eben immer bedeutet, vertikaler Schnitt durch den Betrieb, also vom Chef bis zum kleinsten Licht in der Abteilung muss von der Abteilung jeder teilnehmen dürfen. Dann haben wir zweimal im Jahr für solche Veranstaltungen einen 110-Euro-Freibetrag. Und du hast es ja auch richtig gemacht. Ich lobe dich ja ganz arg. Du hast eine Teilnehmerliste. Du weißt genau, wer dabei gewesen
Genau.
ist. Das ist für uns in der Finanzverwaltung ganz entscheidend. Wir wollen nicht die eingeladenen Personen wissen. Wir wollen nicht wissen, wer zugesagt hat und die Einladung angenommen hat, sondern wir wollen konkret wissen, wer war dabei. Und dann sind
bei
diese
uns gibt es sogar ein Bild, wo man sieht.
Super.
Ja, aber also
genau
ist schon
so
wichtig,
muss
ja.
es sein.
Bitte,
Genau,
bitte wichtig.
diese
Das
Teilnehmerlisten
sind,
sind ganz entscheidend. Ich
ja.
spotte immer drüber und sage, eigentlich muss der Chef an der Saaltür stehen und abhaken, wer ist tatsächlich gekommen. Wir verzichten ja auf Unterschriftslisten, so großzügig ist die Finanzverwaltung ja. Aber es muss eben eine Teilnehmerliste da sein, weil eben die zwei Veranstaltungen sind arbeitnehmerbezogen und nicht veranstaltungsbezogen. Das wird auch oft vertauscht. Man muss also gucken, für jeden Arbeitnehmer haben wir für die Teilnahme an zwei solchen Veranstaltungen jeweils 110 Euro Freibetrag.
Also wichtig, keine Namensliste, also keine Unterschriftenliste, aber wir brauchen eine Liste. Notfalls muss jemand von der Personalabteilung wirklich eine Strichliste führen oder so ein Headcounter dann nehmen, wo man die Köpfe zählt. Oder sie gäbe, weiß ich was, Merkel aus, die man wieder abgibt, wenn man dann teilgenommen hat. Wir brauchen die Zahl der Teilnehmer.
Genau.
Und zum Beispiel bei mir war das blöde, jetzt musste ich wegen 2 Euro,
oh.
musste ich
Ärgerlich,
jetzt.
ärgerlich. Dann bleibt
Ja,
aber nur
ist ja okay, ja.
für die Beträge, die eben nicht in die Steuerfreiheit passen, aber wir haben eine Betriebsveranstaltung, können wir pauschalieren nach § 40 Absatz 2. 25% plus Soli, gegebenenfalls Kirchensteuer drauf. Das heißt aber natürlich auch auf die 2,20 jetzt pauschale Lohnsteuer. Und ich meine, du
Ja,
musst
aber
auch diese
Sebastian,
2,20 Euro doch für die Sozial-, für § 8 BVV eigentlich auf jeder Gehaltsabrechnung von diesen Mitarbeitern hättest du ausweisen müssen.
Ja, habe ich gemacht. Das habe
Perfekt.
ich mich dann, da hatte ich dann echt schlechte Laune. Also nochmal zu erklären. Ich finde, das Schöne ist, wenn man drüber schießt, übers Ziel, über die 110 Euro, ist eben nur ein freier Betrag, keine freie Grenze. Das heißt, dann kann ich den Rest pauschal versteuern. Ist im Programm ganz einfach anzugeben. Und das macht mir jetzt nichts aus. Aber ich musste bei allen Arbeitnehmern was eingeben. Pauschal versteuerte Betriebsveranstaltung 2,50 Euro.
Und das
Hab
Schöne
dann
ist aber ja,
gedacht,
die Pauschalierung führt ja zur Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung, wenn man
ja,
es einfach
Sebastian, wenn
macht.
einer meiner Mitarbeiter, die alle schon älter sind, mal Elterngeld beantragt, dann wäre das wichtig. Also das ist die Begründung, aber es ist
Ja.
okay, Sebastian. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das sind tatsächlich Zwillinge. Es gibt zur Betriebsveranstaltung zwei Regelungen. Paragraph 19 Absatz 1a, die Steuerfreiheit. Und es gibt eben die Pauschalierung von Betriebsveranstaltungen mit 25%. Und das sind praktisch zwei Geschwister nebeneinander, die beide ihre Daseinsberechtigung haben, ne?
Genau, weil es könnte jetzt auch sein, also wir haben ja gerade gesagt, zwei Veranstaltungen sind steuerfrei. Es könnte ja sein, wir haben einen Mitarbeiter und eine Firma, die drei Betriebsveranstaltungen anbietet. Betriebsausflug im Frühjahr, ein Betriebsausflug im Sommer und und zu Weihnachten die Weihnachtsfeier. Der Mitarbeiter nimmt an allen drei teil, dann kriege ich halt für zwei den Freibetrag. Ich darf aber wählen bis zur Ausstellung der Lohnsteuerbescheinigung, wo ich die Pauschalierung nehme. Ich nehme also die zwei teuersten, die ich hier erstmal mit dem Freibetrag versehe und übersteigende Beträge gegebenenfalls pauschaliere. Und die dritte Veranstaltung, die muss ich halt bei diesem Arbeitnehmer pauschalieren. Da ich aber ja vorher schon gesagt habe, die zwei Freibeträge sind arbeitnehmerbezogen, muss ich das wirklich individuell für jeden Arbeitnehmer durchprüfen. Beziehungsweise
Ja.
das Programm muss es im Zweifel eben prüfen.
Genau, und jetzt ist was Erstaunliches passiert eigentlich. Und zwar, man hat das 2015 ins Einkommensteuergesetz aufgenommen. Man wollte damit auch eine praktische Rechtsprechung. Es war eine große Bausparkasse aus Baden-Württemberg, die gesündigt hatte. Und hat dann auch geklagt und hat man gesagt, man macht es neu und hat ins Gesetz reingeschrieben, dass Zuwendung des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonen anlässlich von Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter, Klammer auf, Betriebsveranstaltungen, sind vom Prinzip her Arbeitslohn, so steht es jetzt erstmal so drin.
Genau.
Und da hat man es definiert, ne? Und da steht drin,
Und dann kommt,
Veranstaltungen auf
ja,
betrieblicher Ebene mit
genau.
gesellschaftlichem Charakter.
So wie wir es
Dann,
gerade beschrieben haben. Und dann kommt eben der
genau.
zweite Teil, der 110 Euro Freibetrag. Und erst an dieser Stelle steht dann drin, dass die Veranstaltung allen Arbeitnehmern offen stehen muss.
Genau. Dazwischen steht
Und
dann drin Thermomix-Prinzip, also auch meine Parkgebühre kommen rein. Also alles wirklich wie,
sämtliche Kosten.
also wie so ein Kochgerät. Sie schütte alles rein, stelle auf 100 oder 90 Grad, koche einmal auf, rühre durch. Und dann verteile mal auf die Schälchen 110 Euro. Nicht? Und dann kommt die Regelung, soweit solche Zuwendungen den Betrag von 110 Euro je Betriebsveranstaltung und teilnehmendem Arbeitnehmer nicht übersteigen, gehören sie nicht zu den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit. Und jetzt kommt das Entscheidende, wenn die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen Angehörigen des Betriebes oder eines Betriebsteils offen steht. So ist definiert.
Genau.
Ne? Und jetzt war die spannende Frage, dieses alle eingeladen, steht ja im Paragraph 19
19.
1a drin bei der Steuerbefreiung, gilt es auch für diese Pauschalierung? Und die Pauschalierung ist geregelt,
In
Moment,
Paragraph 40 Absatz 2,
genau, da steht drin,
hinten Nummer ist der Satz
Arbeitslohn.
1 Nummer 2. Genau.
Und
Noch
heißt, glaube ich, Arbeitslohn als Anlass von Betriebsveranstaltung kann mit
genau.
25% pauschal versteuert
Da
werden.
fehlt eben dieser Zusatz, muss allen Arbeitnehmern offenstehen. Die Finanzverwaltung hat in ihrem BMF-Schreiben vom 14.10.2015 auch immer wieder danach gesagt, das muss man aber übertragen, dieses allen Arbeitnehmern offenstehen, hat deshalb gesagt, wenn die Veranstaltung nicht allen Arbeitnehmern offen steht, dem Grunde nach vielleicht diese Legaldefinition der Betriebsveranstaltung in Paragraph 19 Absatz 1 Nummer 1a erfüllt, dann wäre die Pauschalierung aber trotzdem ausgeschlossen. Ergebnis eben, ich hatte es ja vorher gesagt, dieser Freibetrag setzt voraus, ich muss allen Arbeitnehmern im Betrieb die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung öffnen oder eben allen in einer Abteilung mit diesem vertikalen Schnitt. Was war also ausgeschlossen bei der Pauschalierung? Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich lade nur die Chefetage ein, das ist nämlich der horizontale Schnitt durch die
Ja.
Firma und die Finanzverwaltung hat gesagt, das mag vielleicht dem Grunde nach alles irgendwie passen, aber das steht nicht allen Arbeitnehmern offen. Es gibt weder den Freibetrag noch die Pauschalierung. Und es war fast zu erwarten, der BFH hat mit Urteil vom 27. März 2024 Römisch 6 R5 Schräger 22 entschieden, die Pauschalierung geht ab, wenn ich
Genau,
eben
hat
nur
gesagt, dass
Chefs einlade.
auf Deutschland, ihr habt es falsch formuliert und eure Begründung, früher wäre das doch einheitlich gewesen, auch laut BFH-Rechtsprechung muss man dazu sagen, hat der BFH gesagt, ihr habt aber mein Urteil, das war eben das Urteil zu dieser Bausparkasse, habt ihr auch wegkassiert durch ihr Gesetz oder könnt ihr nicht sagen, alte Urteile gelte zugunsten der Finanzverwaltung und hat gesagt, nee, die Pauschalierung geht auch, wenn nicht alle eingeladen sind. Und Sebastian, das hat dann auch, das ist
Das schlägt
spannend.
Wellen.
Das schlägt Wellen, weil zum Beispiel, einfach mal, das, was man eigentlich, was keiner so richtig will eigentlich, die VIPs gehen in die, gehen, weiß ich was, Abendessen, dann gehen sie in die Opern, anschließend in die Nobel-Disco, verbrate, weiß ich was, 520 Euro pro Person und sage, ja gut, Freibetrag ist schon wurscht, mir wurde die Pauschalierung habe. Und das wollte man eigentlich nicht haben, ne?
Ja, wobei ich glaube, auch hier werden wir uns oftmals eher streiten um die Arbeitnehmer, die im sozialversicherungspflichtigen Bereich sind, ob wir dann wirklich in diesen Gefilden sind, weil man muss ja sehen, der Unterschied war ja bisher gerade bei den Top-Leuten immer pauschaliere ich es weg nach Paragraph 40 Absatz 2 Nummer 2 hier für die Betriebsveranstaltung mit 25% oder muss ich es pauschalieren nach Paragraph 37b Absatz 2 mit 30%? Nachteil ja des 37b ist einfach nur, dort habe ich Sozialversicherungsbeitragspflicht, habe ich aber Arbeitnehmer, die ja über der Beitragsbemessungsgrenze bereits liegen mit ihrem Grundlohn. Da spielt die SV ja dann keine Rolle mehr und dann geht es letztlich nur darum, 25 oder 30% pauschale Lohnsteuer. Und natürlich
Also
beim 37b ein bisschen diese Geschichte, wenn ich den ja gewählt habe, muss ich im Kalenderjahr alle Sachbezüge an alle Arbeitnehmer im Zweifel nach 37b wegpauschalieren.
es gibt es noch einen netten Kollegen, der Herr Michael Bühler, mit dem habe ich da schon auch mal ein Video dazu gemacht. Und da war mal lustigerweise, das ist wirklich Lohnabrechner par excellence, da waren wir uns einig, weil wir ja aus der Beratungspraxis kommen, Leute, lasst die Kirche im Dorf. Also die VIPs, wenn die feiern, dann machen wir das 37b. Leute, was soll's? Da habe ich eine sichere Möglichkeit, die 5% mehr Lohnsteuer, also ist jetzt sicher nicht entscheidend, die habe ich gut gelöst. Und ich finde einfach, man muss jetzt auch Lohnsteuerprüferinnen und Lohnsteuerprüfer nicht aufs Messer reizen. Also das finde ich machst du mit 37b. Sebastian, was mich viel mehr beschäftigt, das sind solche Veranstaltungen, vier Leute aus der IT und drei Leute aus der Buchhaltung und zwei von der Lohnabrechnung. Habe einfach, weiß ich was, ein neues Erfassungssystem für einen Unternehmer eingeführt. Und irgendjemand sagt, ich will mich bedanken bei dem Team. Ich lade eben die vier, die da beteiligt waren von der IT, also nicht die Gesamtabteilung, sondern nur diese vier, die drei von der Buchhaltung und die zwei von der Lohnabrechnung. Und da war ja nach der alten Rechtslage klar, das ist keine Betriebsveranstaltung, wenn man jetzt abends Kegel geht und was isst,
Also zumindest
weil
keine
eben nicht.
Betriebsveranstaltung, wo wir die Pauschalierung eröffnet hätten, weil wir halt gesagt hatten, ja, es muss allen Arbeitnehmern offen stehen. Da
Und
hat er
jetzt.
diesen, und jetzt muss man natürlich sagen, okay, der BFH hat gesagt, es ist ja eine Betriebsveranstaltung. Das Merkmal allen Arbeitnehmern offen stehen spielt für die Pauschalierung keine Rolle. Jetzt müssen wir also gucken, steht die Geselligkeit hier so weit im Vordergrund? Dann Betriebsveranstaltung, der Weg zur Pauschalierung eröffnet und ich kann auch diese Veranstaltung für diese 5 Personen mit 25% pauschal versteuern.
Dann habe ich auch noch einen schönen, also Fall, wo ich mit dir drüber rede. Ich habe mir jetzt nicht persönlich, großer Edeka-Lade, also wirklich sehr groß, 80 mit 90 Mitarbeiter. Der sucht sich immer so ein bisschen die Interessierte raus und sagt, machen wir doch Folgendes, ihr kommt am Sonntag, lade ich euch ein, wieder in den Freizeitpark und der wird morgens von 9 Uhr bis 12:30 Uhr. Machen wir konkrete Überlegungen, was sich denn ändern muss. Da geht es wirklich auch um Modernisierung von Läden, um Online-Verkauf. Da gibt es auch tatsächlich ein Ergebnis, ein nachprüfbares Ergebnis.
Also
So, das ist freiwillig.
gehst in Richtung Portugal-Urteil dann.
Ja, aber
Das
jedenfalls
2018
morgens würde ich sagen, ist
Hauptteilung.
ganz normale Tagung. Und mittags natürlich sagt man so, jetzt seid ihr schon im Park und jetzt lasst ihr noch eure Angehörige nachkomme und dann gibt es mittags noch wirklich gemeinsames Essen und dann machen wir noch gemeinsam, wurde noch so eine kleine Veranstaltung gebucht und dann könnte noch Bähnle fahren. Und da ist auch spannend, ne? Morgens eine Dienstreise, jetzt erstmal unproblematisch. Und da würde ich sagen, das passt jetzt auch noch mittags in
Also
die 25 Prozent
würde ich dir jetzt
nach
auch
dieser.
entsprechend sagen, genau, weil also wir können es ja ganz kurz aufrollen, wir würden da tatsächlich erstmal das Portugal-Urteil nehmen und sagen, okay, du hast natürlich jetzt einen betrieblichen Teil, überwiegend eigenbetriebliches Interesse, der morgendliche Teil mit der Dienstreise, mit der Fortbildung oder mit der Strategiebesprechung. Der zweite Teil hat auch einen touristischen, privaten Charakter mit dabei. Es ist
Das
aber
ist
eine
Belohnung,
gesellige,
Sebastian. Das
es ist aber eine gesellige,
Belohnung.
es ist eine gesellige
Ja,
Veranstaltung im
genau.
Grunde nach.
Aber man muss auf dieses Gesellige muss man achten, ne?
Kommst du entsprechend in diese Pauschalierungsschiene rein? Ich muss immer sagen, ich habe ein bisschen Bauchweh, wenn der Belohnungscharakter zu sehr im Vordergrund stehen würde. Aber da muss man einfach gucken, im Zweifel würde ich hier tatsächlich, ja, ich glaube da einfach, die Lohnbuchhalter haben ein gutes Gespür, wenn sie sagen, oh, das riecht jetzt schon stark,
Ja,
dass das
Sebastian,
private,
also.
touristische absolut überwiegt, das Gesellige geht nicht, dann würde ich tatsächlich immer die Anrufungsauskunft empfehlen, um es im Vorfeld mit dem Finanzamt
Also.
zu klären, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Das ist ja auch bei uns Berater, das ist die Frage, wie weit du am Wind segelst. Also wenn du jetzt, weiß ich was, 10 Leute zum Golfturnier einlädst und sagst, komm, also wirklich die High-Performer, werden zum Golfturnier eingeladen. Und, oder ja, was machen wir? Golfturnier jetzt vielleicht nicht, irgendwie zum Hüteabend oder so.
Also du hast halt immer diesen Punkt, dieses Gesellige muss natürlich im Vordergrund stehen, damit du in diesem
Genau.
Betriebsveranstaltungsbegriff, wie wir es vorher herausgearbeitet haben, drinstehst. Und dann, wenn ich diesen Begriff im Grunde nach erfülle, ist die Pauschalierung hinten raus natürlich eröffnet. Heißt natürlich auch, wenn ich nur einem Arbeitnehmer sage, ich drücke dir hier ein Ticket in die Hand, flieg mal nach Mallorca, mach dir ein schönes Wochenende, dann kann es nicht gesellig sein. Wenn ich natürlich mit einer ganzen Gruppe meiner Arbeitnehmer nach Mallorca fliege, dann habe ich eine gesellige Veranstaltung, kann mir durchaus überlegen, ist das nicht ein
Ja,
Thema
das ist
für die
nämlich das Problem,
Pauschalierung?
Sebastian. Ne? Das kannst du natürlich, du kannst ja auch sagen, ich nehme 10 Leute, mit denen nach Mallorca fliegen. Ne?
Ja, oder?
Aber was mir so wichtig ist, also wir haben da tatsächlich unterschiedliche Auffassungen. Ich würde sagen, auch wenn das gesellig ist und das muss ich halt auch gut nachweisen können, dann ist das okay. Aber bitte für die Beratungspraxis dran denke, dieses Gesellig ist entscheidend. Und irgendwann ist die Frage der Belohnung.
Es gibt halt irgendwo einen Graubereich, wo es, wo, wo ich, wo ich, wo,
da kann
wo
man ja
man
auch,
einfach
Sebastian, da kann man ja auch in die Beratung reingehen, sage, wir machen das jetzt mal, aber man muss man dann wirklich sagen, Leute, macht eine Anrufungsauskunft.
Genau. Eindeutig, weil, also da ist dann
da tut es dann irgendwann der Finanzverwaltung weh. Ne?
Ja.
Ich sage als Steuerberater natürlich, ich würde mich dagegen dann durchaus auch wehren,
ja,
sage ich.
Natürlich. Das ist
Aber
ja legitim und der Punkt ist natürlich ja auch auf der anderen Seite, man wollte ja das Gesetz ändern. Ende 2024, meins war es ja Steuergesetz, bin mir jetzt nicht ganz sicher in welche, und hatte ja eigentlich vom Bundesrat den Vorschlag gemacht, setzt diesen Nachsatz, muss allen Arbeitnehmern offenstehen, einfach beim 40.2 bei der Pauschalierung auch hinten dran, kopiert es einfach nochmal dorthin. Der Gesetzgeber hat es nicht gemacht bislang. Dann muss man einfach sagen, gut, dann gilt halt diese Grundüberlegung des Paragraph 19 Absatz 1 Nummer 1a des vorderen Teils. Wenn es eine gesellige Veranstaltung ist, dann ist es eine Betriebsveranstaltung. Bei der Pauschalierung reicht eben, es muss eine Betriebsveranstaltung sein, damit ich in die Pauschalierung komme. Wenn ich diese Voraussetzung also erfülle, komme ich auch in die Pauschalierung entsprechend rein.
Und das wollte ich dich fragen, gehst du jetzt ein Gesetz? Also ich muss sagen, Sebastian, ich liebe es wirklich für das kleine Dankeschön. Also nicht für die Belohnung, sondern für das kleine Dankeschön liebe ich es einfach. Weil ich mal sagen kann, also gut, da hat jetzt jemand wirklich, es ist einfach toll und jetzt
also
lade ich euch zum Essen ein.
Ich sehe es halt auch ein bisschen so, es wird halt, wir haben halt so ein paar Abgrenzungsprobleme. Wir können ja euch so einen Cliffhanger machen, dann auch noch in die nächste Folge rein. Wir haben ja die Abgrenzungsprobleme. Wie sieht es denn aus? Außergewöhnlicher Arbeitseinsatz. Essen anlässlich eines außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes haben wir ja überwiegend eigenbetriebliches Interesse. Ja, irgendwo gibt es ja jetzt dann die Grenze Betriebsveranstaltung. Wenn ich zum Beispiel halt sage, ich gehe mit einem Teil meiner Mitarbeiter einmal im Monat essen. Essen, könnte man jetzt tatsächlich sagen, gesellige Veranstaltung.
Ja, spannend, ja,
Rutscht
schon
mir
klar.
damit in die Betriebsveranstaltung rein.
Ja.
Dann habe ich dieses Abgrenzungsproblem vielleicht nicht mehr. Zahle dann aber als Arbeitgeber hier statt bisher nichts, weil ich gesagt habe, überwiegend Eigenbetriebe bis hin, also 25%, brauche mir aber keine
25%, ja.
Gedanken mehr machen. Also
Ja, da ist was dran, ne? Da
da
ist
gibt es
was dran, ja.
Abgrenzungsprobleme. Dann die Richtlinienregelung haben wir ja auch noch in der Richtlinie 19 mit der Thematik Veranstaltung zur Ehrung eines einzelnen Jubilars. Wie sieht es aus bei Einführung in einen neuen Dienst oder wenn ich zur Pensionierung verabschiedet werde? Wie sieht es aus? Geburtstag, der runde Geburtstag. Da haben wir die alten 110 Euro Freigrenzenbeträge noch in der Richtlinie. Es ist aber auch eine gesellige Veranstaltung. Also man sieht, wir müssen uns da nochmal vielleicht eine Folge nehmen und diese ganzen Abgrenzungsprobleme herausarbeiten, die sich da neu stellen. Aber so dem Grunde nach muss man einfach sagen, dieses Urteil ist in der Welt, dieses BfH-Urteil aus 2024. Und man muss halt einfach gucken, wie man damit umgeht. Ja, wo da, und wie du gesagt hast, man sollte eben nicht unbedingt versuchen, die Grenzen ganz
Ja,
auszuloten, wo sie
genau.
sind, sondern eben
Also
einfach mit
wie
gesundem
gesagt.
Menschenverstand sagen, das ist jetzt noch so die klassische Betriebsveranstaltung, eben die steht nur nicht allen offen. Dann komme ich auch in die Pauschalierung rein. Und in den anderen Fällen, ja, muss man sich halt überlegen, kann man es vielleicht pauschalieren nach 37b mit 30%, weil einem bei diesem Personenkreis, der dabei ist, die 30% gar nicht wehtun.
Ja,
Da
klar.
spare ich mir die
Sebastian,
Diskussion
denke ich mal
hinterher.
auch, ja, klar. Ich meine, man muss auch schauen, dass man einfach das vielleicht jetzt nicht mit kreative Idee zu Tode treibt.
Ja, und die Frage
Ja,
ist
das muss ich
natürlich
auch
auch.
sagen. Das stört mich dann aus der Beratersicht, wenn ich dann denke, ja gut, also ich kann dann auch erklären, weiß ich, eine Luxusjacht ist ein Tretboot. Ja, es stört mich dann, muss ich sagen. Ne? Ich
Ja,
liebe halt die Möglichkeit, deswegen auch die Beispiele, wo man es wirklich mal brauchen kann. Und bitte denken Sie dran. Auch für die Praxis, bitte pauschaliere sie rechtzeitig. Das hat der BSG dann gesagt, Leute, ihr habt es bis am 28.2. vom Folgejahr. Und was ich auch nicht gut finde, wenn ich muss mich dann schnell entscheiden, sage ich, mache pauschal, dann mache ich es dann auch. Dass da nichts anbrennt, sie bekommen das ist ja der Bonus, 25% plus SV-Freiheit, den bekommen sie aber nur, wenn sie es wirklich zeitnah pauschal versteuern.
Ja, und ist tatsächlich auch immer so die Frage, gerade jetzt natürlich, wenn man jetzt noch in Außenprüfungsfälle hat, wo man dann die Diskussion führt, muss man natürlich im Hinterkopf haben, die SV-Beiträge, die man für vergangene Jahre gezahlt hat, weil man gesagt hat, es ist keine pauschalierungsfähige Betriebsverhandlung, die sind auf jeden Fall weg.
Weg.
Wenn streiten wir nur in Anführungszeichen, dass wir eben im Zweifel aus individuell versteuert 25% pauschal versteuert machen oder eben von 30 auf 25%. Und da muss man sich, denke ich, einfach auch immer überlegen, wie viel Arbeit macht man sich und auch vielleicht der Verwaltung.
Sebastian, jetzt gehen wir wahrscheinlich mit unterschiedlichen Wünschen ins Bett. Du wünschst dir, dass der Gesetzgeber es nochmal klärt, und ich wünsche mir, dass es nicht macht.
Tatsächlich gebe ich ganz offen zu, ich würde mir tatsächlich eine Klärung durch den Gesetzgeber wünschen. Aber egal, da muss ich sagen, ergebnisoffen. Entweder der Gesetzgeber sagt, ich gehe da nicht dran, ich will das so, dann müsste man eben das BMF-Schreiben aus
Ja,
2015 auch
ergänze,
entsprechend
ja.
mal aktualisieren
Ja.
und einfach auch eine klare Regelung, die allgemein gültig ist, die dann auch in ganz Deutschland entsprechend von der Verwaltung angewandt
Ja, und
wird,
auch
damit wir
die.
einfach auf Arbeitgebersicht und auch von Seiten der Verwaltung eine ganz klare Handhabung und Richtschnur haben. Oder aber, dass man wirklich sagt, man dreht das Pferd zurück. Und schreibt es halt dann ins Gesetz rein. Auch dann haben wir eine Klärung, die ist zwar aus
So ist es.
Arbeitgebersicht nicht so erfreulich, aber es ist wenigstens wieder klar. Ich mag diese Hängepartien, die liegen mir nicht, vor allen Dingen, weil wir eben das Thema haben, wir haben ja noch Altjahre offen, weil wir da noch
Ja,
in
klar.
Prüfungen sind. Und klar, die Zukunft, da wird sich's finden, aber es kann halt dauern, bis dann der BfH mal endgültig Klarheit gesagt hat, wo halt der Graubereich endet und eben die klare Grenze ist, wo die Pauschalierung nicht mehr geht.
Ja.
Und das finde ich immer schade, weil es gibt auf beiden Seiten, denke ich, Unsicherheiten und da schnell für eine Klärung sorgen, entweder zu sagen, ja, wir akzeptieren die BfH-Rechtsprechung, hat die Verwaltung ja letztlich mit der Veröffentlichung des Urteils getan, aber sie hatte das Urteil veröffentlicht im Hinblick darauf, dass sie mit einer Gesetzesänderung gerechnet hat. Dann kam die Gesetzesänderung nicht und dann hast du wieder so eine leichte Hängepartie. Ja, da habe ich immer ein bisschen Bauchweh und tatsächlich, da schlafe ich dann schlecht, weil ich dann sage,
Ja, aber könnte es mal aufräumen, ne? Auch diese Einzelehrung und so weiter. Man könnte auch
ja.
sagen, Leute, also es gibt bestimmte Bereiche, wo man mal sagt, das Team aus zwei von der IDV und zwei von der FIBU könne tatsächlich mal irgendwas gemeinsam machen und wir finden eine Lösung dazu. Also es wäre
Eigentlich
aus
ist ja
meiner Sicht ist.
muss ja sagen, die
Ja.
Lösung vom BFH ist ja so schlecht nicht. Da muss man sich halt jetzt überlegen, lässt man die alten Richtlinien freigrenzen, Beträge, diese 2 mal 110, die es da noch gibt, drin stehen? Oder sagt man nicht auch, pauschalierst doch bitte mit 25%
So ist es.
weg? Wir hatten ja vor einigen Jahren, 2, 3 Jahre muss es her sein, auch schon mal die Überlegung, will man den Freibetrag nicht von 110 auf 150 € anheben? Ich erinnere mich, da haben die einen oder anderen schon gemeint, sie können mehr ausgeben und dann kam die Rechtsänderung auch nicht. Einfach nur Klarheit, sauber geregelt und dann haben wir dann wissen beide Seiten einfach, Verwaltung und Arbeitgeber, wo wir dran sind und dann können wir es ordentlich und sauber machen. So unklare Zustände sind nicht so meins. Da bin ich dann zu sehr Beamter.
So,
Gut,
jetzt
ich
müssen wir
glaube
Schluss
aber,
machen, weil die.
jetzt sind wir bei 58 Minuten schon.
Also,
Jetzt
wir
haben wir wieder
verbessern uns
mal
wieder,
eine
okay?
längere Folge, aber wir haben ja auch noch den leichten Cliffhanger. Wir werden die anderen Themen rund um die Betriebsveranstaltung mal die Abgrenzung zu den Incentives nach 37b zu den 110 € freigrenzen. Die können wir uns dann fürs nächste Mal vornehmen.
Wir nehmen uns Besserung vor. Also, für alle, die jetzt sagen, schon wieder zu lang, okay. Also.
Wir bemühen uns, aber irgendwie kommen wir doch immer wieder mal ins Schwätzen. Und dann ist es halt so. Ich sage damit aber
Sebastian?
einen wunderschönen Abend noch nach
Jawohl.
Freiburg. Ich danke dir, dass du so lange mit mir ausgehalten hast und
Ja,
mit mir
kannst,
diskutiert hast.
ich kann es zurückgeben, ja, schon klar.
Ich
Spelebend,
habe
Sebastian.
immer einen Haufen Spaß dabei. Ich hoffe, man merkt das auch im Podcast selber. Und ich hoffe, dir geht es genauso.
Doch, doch, ich
Und
auch.
dann.
Und das, denke ich mal, jetzt haben wir auf schöne Themen besprochen. Also, ist schon heftig. Und für alle
Genau.
Teilnehmer, gönnen Sie sich ein Mineralwasser als Ausgleich.
Genau.
Steuerfrei.
Und dann wünsche ich
Also,
dir einen schönen Feierabend.
jawohl.
Alles Gute.
Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.